ARD Sounds.
Grüß Sie, mein Gast heute ist Oliver Rauhut. Herr Rauhut, wenn Sie eine Stunde lang einem lebenden Dinosaurier beobachten könnten, wobei würden Sie ihm am liebsten zuschauen?
Am liebsten würde ich ihm natürlich zuschauen, dabei, dass er irgendwas macht. Weil gerade wenn man sich heutige Tiere anguckt, die meisten Tiere sind ja relativ gut da drin, faul in der Gegend rumzuliegen. Und das wird bei den Dinosauriern wahrscheinlich nicht anders gewesen sein.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Oliver Rauhut, Paläontologe und Oberkonservator.
Schön, dass Sie was gemacht haben und zu uns gekommen sind. Ja, der Mensch ist ja, also warum ist es bei Menschen eigentlich nicht so, dass die so viel schlafen wie Katzen, Hunde, Dinosaurier?
Ich glaube, weil wir einfach inzwischen halt gewohnt sind, so viel in der Gegend rumzugehen. Und gut, wir müssen natürlich arbeiten und was weiß ich was, das brauchen die Tiere ja alle nicht. Bei denen geht es halt eigentlich nur darum, genügend zu fressen zu kriegen, um über den Tag zu kommen. Und da muss man halt ansonsten nicht großartig aktiv sein.
Aha. Und Sie denken also, dass Dinosaurier auch dann den Großteil des Tages oder lange Strecken einfach verschlafen haben?
Also zumindest wahrscheinlich die Fleischfresser. Also gerade bei den Fleischfressern ist das ja heute auch so. Die machen sich gerade mal auf den Weg, wenn es was zu jagen gibt oder so. Und ansonsten sind die eigentlich meistens damit beschäftigt, sich auszuruhen.
Und was für ein Dinosaurier wäre es, den Sie am liebsten beobachten würden beim Jagen oder wobei auch immer?
Ich glaube, das wäre dann schon ein Raubdinosaurier. Also das sind schon die Lieblinge von mir sozusagen. Und das wäre dann irgendwie so ein Tier wie Allosaurus oder sowas. Irgendwie sowas.
Wie sieht der aus?
So ähnlich wie T-Rex, ein bisschen kleiner, ist ein bisschen älter als die, oder ein bisschen sehr viel älter als die Tyrannosaurier. So ein typischer zweibeiniger Raubsaurier mit großem Schädel und so. Den würde ich allerdings auch eher dann aus der Ferne
beobachten. Das wollte ich gerade fragen. Also wenn Sie den dann beobachten würden beim Jagen zum Beispiel, müssten Sie sich verstecken oder bewaffnen, um ihn sicher halbwegs dann noch im Auge haben zu können?
Also bewaffnen würde ich, glaube ich, nicht unbedingt ausprobieren. Lieber, wie gesagt, aus sicherer Entfernung. Also ungefährlich waren die wahrscheinlich nicht, gerade wenn sie Hunger hatten.
Und sind die dann also auch auf Tiere, also gut, Menschen war damals noch nicht so, aber sind die dann auch auf Tiere der Größenordnung Mensch losgegangen?
Also das ist bei den meisten Raubtieren generell so, dass die eigentlich, wenn sie die Möglichkeit haben, lieber sich kleinere Beute suchen, weil da natürlich die Verletzungsgefahr für den Räuber nicht so groß ist.
Mhm. Warum sind diese Saurier, jetzt mal abgesehen von dem, den Sie gerade gesagt haben, aber warum sind die oft eigentlich so groß geworden? Also ich habe mal nachgeschaut, der Patagotitan, 40 Meter lang, 20 Meter hoch, 75.000 Kilo schwer. Warum werden die so groß?
Da muss man erstmal natürlich sagen, dass so ein bisschen eine verzerrte Sicht ist, weil halt, was wir natürlich hauptsächlich kennen und worüber wir häufig sprechen, sind die großen Tiere. Nicht alle Dinosaurier waren riesig, also es gibt auch Dinosaurier, die von der Länge her, muss man natürlich immer sagen, die hatten ja einen sehr langen Schwanz und sowas, das zählt dann ja mit. Aber es gab Tiere, die waren nur so 60 Zentimeter lang oder so, die wogen wahrscheinlich dann irgendwie 200 Gramm oder so. Also das ist halt, nicht alle von diesen Tieren waren riesig.
Mhm. Einige sind. Man sagt ja immer, das muss ja einen biologischen Vorteil haben. Also ich habe irgendwann mal gelernt, die Giraffe hat deswegen einen langen Hals, damit sie oben an den Bäumen weiden kann.
Genau.
So. Und warum sind die so groß?
Bei den ganz großen Sauriern, also wer halt nochmal wirklich raussteht, das sind diese Sauropoden, das sind diese Langhalssaurier. Und bei denen war es so, das waren alles Pflanzenfresser. Zum einen hat Größe natürlich einen Vorteil damit, dass man einfach dem Fleischfresser sozusagen entkommt, indem man einfach zu groß ist. Also bei so einem Patagotitan, wie Sie gerade schon gesagt haben, da wird selbst der größte Fleischfresser kaum in der Lage gewesen sein, das Maul so weit aufzukriegen, um den überhaupt beißen zu können. Und das ist natürlich schon mal ein Vorteil, den die haben. Und bei denen kommt noch eine Sache dazu, die hatten eine ganz andere Möglichkeit, mit Pflanzennahrung umzugehen als heutige Pflanzenfresser, die wahrscheinlich halt das Größenwachstum extrem begünstigt hat bei diesen Tieren.
Also ich habe den ganz falsch ausgesprochen offenbar. Patagotitan. Hatte noch nicht so oft mit ihm zu tun, aber benannt das schon nach Patagonien.
Wo genau, so genau, genau.
In Patagonien haben sie ja auch Arten entdeckt. Gibt es auch einen Saurier schon, der nach ihnen benannt ist?
Nein, das nicht. Man benennt natürlich auch keine Tiere nach sich selber. Also das ist verpönt in der Wissenschaft. Das machen dann eher die Kollegen. Aber bisher gibt es, glaube ich, also es gibt, glaube ich, ein Krokodil, was nach mir benannt ist.
Es gibt ein Krokodil.
Aber kein Saurier.
Jetzt nicht so bescheiden, Herr Rauhut. Ein fossiles Krokodil heißt dann?
Das ist Cricosaurus rauhuti.
Toll. Und das haben Sie nicht selbst entdeckt, sondern es ist Ihnen dann zugeschrieben?
Nein, das liegt bei uns in der Sammlung und das ist also von drei ehemaligen Studenten von mir beschrieben worden, die sich damit halt offenbar für die Betreuung bedanken wollten.
Okay. Dieses Bild, was wir jetzt auch gerade schon ein bisschen bewegt haben von Dinosauriern, ist ja ganz wesentlich, glaube ich, geprägt seit den 90er Jahren von Steven Spielberg, von Jurassic Park. Wie realistisch ist es, was da gezeigt worden ist? Was denken Sie?
Also der erste Jurassic Park Film war super, was gerade halt natürlich, die Animationen waren ja damals also wegweisend, das hatte man vorher nicht gesehen. Der hat sich auch noch mehr oder weniger sehr an den damaligen Vorstellungen orientiert. Also das stimmt im Großen und Ganzen mit dem zusammen, was man damals so gedacht hat. Mit natürlich einer Ausnahme, was wir schon gesagt haben. Also der T-Rex war mit Sicherheit kein Tier, was irgendwie wild in der Gegend rumgelaufen ist und alles umgebracht hat, was ihm über den Weg kam. Mhm. Sondern auch das war halt ein Raubtier, was nur dann gejagt hat, wenn es Hunger hatte.
Ja. Halten Sie es auch für möglich, dass irgendwann mal vielleicht die andere Grundannahme des Films, die ja reine Fiktion war damals, in der Lage sein werden, wieder lebende Ursaurier zu züchten?
Halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil einfach halt, wir bräuchten natürlich die DNA dafür und DNA ist nicht wirklich fossil überlieferungsfähig. Also die älteste, sagen wir mal, mehr oder weniger funktionelle DNA, die wir inzwischen kennen, liegt so bei 200, 250.000 Jahren. Da sind wir dann bei Tyrannosaurus 66 Millionen Jahre doch ein bisschen sehr weit davon entfernt.
Also gut.
Also das ist eher, glaube ich, Science Fiction immer noch.
1:1, der Talk auf Bayern 2 heute mit dem Paläontologen Oliver Rauhut, Professor Oliver Rauhut, bitteschön. Wann und wie sind denn die Dinosaurier in ihr Leben gekommen?
Das war, glaube ich, so der typische Zeitpunkt, wo es bei den meisten Leuten irgendwie passiert, also als ich so 4 Jahre alt war oder so. Damals habe ich so ein kleines Büchlein über Dinosaurier von meinen Eltern geschenkt gekriegt und seitdem hat mich das halt im Prinzip nicht mehr losgelassen.
Okay, also andere geben es dann irgendwann mal wieder auf.
Ja, ich sag immer, die Leute, also jedes Kind hat ja diese Dinosaurierphase und die Leute, die halt nie erwachsen werden, die machen es dann zum Beruf.
Dieses Buch haben Sie, glaube ich, auch noch, oder?
Ich habe das Originalbuch leider nicht mehr, aber ich hatte die Geschichte auch mal irgendwann einem britischen Kollegen, glaube ich, erzählt. Und der hat das Buch, das ist offenbar ursprünglich ein englisches Buch gewesen, der hat das Buch dann gefunden und hat es mir nochmal geschickt.
Wie viel in diesem Buch, das Sie als Vierjähriger bekommen haben, müsste heute umgeschrieben werden? Also das heißt, wie hat sich die Forschung seit den 70er Jahren, über die sprechen wir ja, entwickelt?
95%.
Echt?
Also da hat sich sehr, sehr viel getan. Also das Buch war nicht nur über Dinosaurier, sondern da waren alle möglichen Tiere auch der Urzeit mit drin. Da hat sich sehr, sehr viel getan. Also vom Aussehen her zum Teil sind die Namen nicht mehr gültig, die man damals benutzt hat. Die ganzen Vorstellungen vom Verhalten, von der Physiologie, von ganz, ganz vielen Sachen haben sich doch extrem geändert.
Also in Ihrer aktiven Zeit als Forscher und Paläontologe ist eigentlich das Wesentliche, noch Wesentliches wirklich passiert in der.
Da ist jede Menge passiert. Also das ist irgendwie immer so, die meisten Leute haben die Idee, ja, da wissen wir doch schon alles drüber seit Ewigkeiten. Wenn wir uns allein angucken, die Anzahl beschriebener Dinosaurierarten, also von den bisher bekannten vielleicht so 1200 Dinosaurierarten, sind wahrscheinlich 70% in den letzten 30 Jahren beschrieben worden.
Mhm. In was für eine Familie sind Sie da aufgewachsen in Aachen mit dem Dinosaurierbuch?
Ja, mein Vater war auch Professor an der Uni, allerdings für Wirtschaftsmathematik.
Aha.
Also was ziemlich anderes. Meine Mutter war Lehrerin. So gesehen, ich bin da vielleicht so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie.
Sieht die Familie das so oder sehen Sie das so?
Ich glaube, eigentlich sieht das keiner von uns so. Aber es ist halt so ein bisschen, ich falle da so ein bisschen aus der Art. Also mein Bruder ist auch, hat Betriebswirtschaft studiert und so. Und also.
Das heißt, bei dem hat das mit dem Dinosaurierbuch auch nicht funktioniert. Der wird auch eins gekriegt haben.
Das hat nicht funktioniert. Also.
Ist das eigentlich wirklich so ein Jungsding? Also Sie haben ja selber 2 Töchter zum Beispiel auch, die inzwischen erwachsen sind. Waren die auch mal gefährdet? Oder bemerken Sie, dass das wirklich mehr ein Jungs Ding ist mit den Dinosauriern und warum?
Also bei meinen Töchtern war es so, dass die Ältere noch bis sie so 12, 13 war, gesagt hat, sie würde auch gern Paläontologin werden. Dann hat sich das so ein bisschen gelegt, dann war sie am Ende des Abiturs so ein bisschen wieder gespalten. Also da hatte sie überlegt, ob sie dann doch noch vielleicht Biologie studiert zumindest. Inzwischen macht sie Journalismus, also doch was ganz was anderes. Generell gibt es immer noch deutlich weniger Frauen als Männer in der Paläontologie. Das ist, also zumindest in der Wirbeltierpaläontologie, das ist richtig. Woran das liegt, ist schwierig zu sagen. Mhm. Das ist übrigens auch eine interessante Sache. Das ist hier und auch in Nordamerika oder sowas so. Aber ich arbeite ja sehr viel in Argentinien. In Argentinien ist der Frauenanteil in der Paläontologie sehr viel höher. Also da haben wir eine ganze Menge auch international sehr gut ausgewiesene Paläontologinnen.
Mhm. Hatten Sie denn Haustiere als Kind?
Oh Gott, wir hatten jede Menge Haustiere irgendwie so über die Zeit. Also wir hatten mal Meerschweinchen, wir hatten Hunde, wir hatten Kanarienvögel. Ja, ich glaube.
Halbwegs naturnah aufgewachsen, weil dann kommt ja dann Biologie und so weiter, spielt ja dann alles eine Rolle.
Also wir haben damals außerhalb von Aachen gewohnt anfangs, also als ich noch Kind war. Und da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, dass wir also sehr viel in der Natur unterwegs waren. Wir hatten einen Garten und wir sind dann häufig in den Garten gegangen, mein Bruder und ich. Und dann sind wir, hinter dem Garten war eine kleine Mauer. Da sind wir dann häufig über die Mauer geklettert. Dahinter war dann ein Lagerhof von einem Bauhandel. Dann sind wir dadurch und dann halt irgendwie auf die Wiesen und Felder. Und da gibt es eine ganz lustige Geschichte, weil ich habe irgendwann vor ein paar Jahren habe ich das mal angesprochen, wo wir mit meiner Mutter zusammensaßen. Und dann hat mich meine Mutter plötzlich ganz ungläubig angeguckt und hat gemeint, ich dachte immer, ihr wärt im Garten gewesen.
Da kam es dann doch nochmal raus. Was für Poster hingen über Ihrem Teenagerbett?
Gar keine, glaube ich.
Echt jetzt?
Nee, also ich glaube, das hatte ich damals irgendwie.
Auch keine Dino-Poster?
So, nee, das war gar nicht so mein Ding irgendwie.
Das heißt, so Musikkonzerte war nie wichtig für Sie?
Das war... Musik war schon wichtig, aber so Konzertgänger oder sowas war ich auch eher wenig, ja doch.
Wie war dann Ihr Lebensplan so nach dem Abi, Ende der 80er sind wir jetzt?
Es war jetzt nicht so ganz geradlinig, dass ich halt von Anfang an, sagen wir mal, mir sicher war, dass ich Paläontologie machen wollte. Als ich Abi gemacht habe, stand ich mit der Wahl im Prinzip zwischen einem Studium der Luft- und Raumfahrttechnik und Paläontologie.
Also beides und so Jungsdinger, ne? Also haben Sie wahrscheinlich auch mal ein Buch über Astronauten gekriegt.
Ja, und also gerade Flugzeuge und sowas haben mich unheimlich fasziniert und sowas okay. auch. Und die Luft- und Raumfahrttechnik war mir dann aber viel zu viel Physik. Dann habe ich halt doch eher die biologische Seite genommen.
War das leicht oder schwer, damals da einen Studienplatz zu kriegen?
Studienplätze waren nicht so das Problem. Also in Deutschland geht die Paläontologie hauptsächlich über die Geologie. Also es gibt kein eigenes Studienfach Paläontologie, sondern es ist Geologie, Paläontologie. Da gab es keinen Numerus Clausus. Aber Paläontologie ist halt doch so ein bisschen so ein Nischenfach. Und es gab von daher nur relativ wenige Institutionen, wo das überhaupt gelehrt wurde, wo man also studieren konnte.
Aber die Eltern haben dann nicht gesagt, irgendwann mal, Kind, lern doch was Anständiges oder so?
Eigentlich nicht. Also die haben mich eigentlich damals auch durchaus darin bestärkt, das zu machen, weil also eine ganze Menge Leute haben damals mehr oder weniger gesagt, ja, ist ja schön, wenn du erstmal so deiner Neigung nachgehst und dann kannst du ja später immer noch was Anständiges machen.
Später dann was Anständiges.
Genau.
Normalerweise umgekehrt. Ja. Na, bei Ihnen ist es ja dann dabei geblieben, ne?
Ja, man muss natürlich dazu sagen, da ist man dann einer von den relativ wenigen Glücklichen, weil es gibt natürlich halt auch bei uns sehr wenige Stellen. Sehr viel mehr Studenten, als es Stellen gibt. Also,
da sprechen wir gleich ein bisschen drüber, so über dieses Verhältnis und wie überhaupt diese Ausbildung dann aussieht in der Paläontologie, wenn man sich für Dinosaurier so begeistert wie Oliver Rauhut, der heute unser Gast ist in 1:1 der Talk.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Oliver Rauhut gräbt Dinos aus.
Wie kamen Sie bald nach dem Mauerfall nach Berlin?
Das war im Prinzip auf Vorschlag sozusagen von einem Kollegen von meinem Vater an der Uni. Das war ein Spezialist für Bergbau an der Universität Aachen. Aachen ist ja eine technische Universität. Und der hatte in Berlin studiert Geologie und der meinte halt, dort gäbe es also eine gute Paläontologie. Und deshalb habe ich mich dann für Berlin entschieden, für das Studium.
Jetzt ist man als Aachener natürlich nicht wirklich ein Landei, aber trotzdem denke ich mir so, der Sprung nach Berlin, gerade so Anfang der 90er, war wahrscheinlich schon einer, oder?
Das war ein ziemliches Abenteuer damals. Es war natürlich halt direkt nach dem Mauerfall. Das war auch für mich, ich fand Berlin erstmal halt, als ich da gewohnt habe, einfach wahnsinnig groß. Ich kannte so die ersten 1-2 Jahre immer nur so die Umgebungen der U-Bahn-Stationen, wusste aber nicht, wie das alles zusammenhängt. Das hat sich erst im Laufe der Jahre ergeben. Und ja, auch wie ich nach Berlin kam, war schon sehr abenteuerlich. Also ich bin einfach halt praktisch in Aachen in den Zug gestiegen mit einer Tasche und dann im Bahnhof Zoo ausgestiegen. Und
bis dahin ist es noch nicht abenteuerlich. Also bis hier ist es noch, wenn Sie halbwegs rechtzeitig gekommen sind.
Bis dahin ist das alles noch okay. Aber ich hatte halt noch keine Wohnung in Berlin, bin dann dort angekommen. Hatte mir eigentlich vorgenommen, erstmal in eine Jugendherberge zu gehen und von da aus dann ein bisschen zu gucken. Und dann waren aber die Jugendherbergen alle voll. Dann habe ich also die erste Nacht in Berlin, habe ich bei der Bahnhofsmission übernachtet, am Bahnhof Zoo. Und dann bin ich am nächsten Tag raus zur Uni, um halt mich da ein bisschen umzuhören, ob man irgendwie was kriegen könnte. Und dann stand ich auf dem U-Bahnhof und wurde plötzlich von hinten angesprochen, hey Olli, was machst du denn hier? Und das war ein Kumpel aus dem Kindergarten, der inzwischen in Berlin studiert hat. Und der war dann jetzt für die nächsten 2 Wochen irgendwie im Urlaub und hat mir dann angeboten, dass ich bei ihm übernachten könnte in der Zeit. Und das hat mich da gerettet dann.
Und in der Zeit haben Sie dann eine Wohnung gefunden?
In der Zeit habe ich dann erstmal eine Wohnung gefunden außerhalb von Berlin, was ja damals noch also Brandenburg, also noch Ostgebiet mehr oder weniger war. Und da war ich dann allerdings auch nur ein paar Wochen und dann habe ich glücklicherweise, wie das meistens dann natürlich so ist, über Beziehungen eine Wohnung in Berlin gekriegt. Das war dann toll, das war direkt am Schloss Charlottenburg, also das war schön.
Weil Sie vorhin gesagt haben, es gibt zu wenige Ausbildungsmöglichkeiten für Paläontologen. Ich habe mal nachgeschaut im Internet, vielleicht war das eine falsche Liste, die ich gefunden habe da. Ich habe 18 Unis in Deutschland gefunden, wo Paläontologie als Studienfach angeboten wird.
Ja, also es gibt halt Paläontologie zum Teil als Teil der Ausbildung. Wie gesagt, es gibt also kein reines Studienfach Paläontologie, sondern es gibt halt Geologie, Paläontologie. Der Anteil der Paläontologie ist da halt sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Inzwischen, also damals war es natürlich auch noch Diplom-Studiengang, jetzt ist es ja Bachelor und Master. Bachelor, ja. Und ich glaube, einen Master in Paläontologie gibt es inzwischen nur noch an 5 oder 6 Unis oder so.
Wie viele Absolventen gibt es da jedes Jahr?
Wenige. Also wir haben einen Masterstudiengang, das ist pro Jahrgang sind das irgendwo zwischen 7 und 14 Studenten.
Mhm. Ja, 7 bis 14, die kriegen wir vielleicht noch unter. Oder was wird aus denen? Also Sie haben vorhin schon gesagt, so richtig viele Stellen gibt es nicht.
Stellen gibt es sehr, sehr wenige. Und natürlich ist das halt auch immer so, wenn dann eine Stelle besetzt ist, ist die ja meistens dann auch für die nächsten 30 Jahre besetzt. Also die Fluktuation ist halt auch sehr, sehr niedrig. Von daher eine ganze Menge Leute, die Paläontologie studieren, machen halt letztendlich dann doch irgendwann was anderes. Also es ist schon wirklich ein Glück und auch ein Privileg, halt das dann wirklich auch zum Beruf machen zu können.
Weil letztlich außer Forschung und universitärem Betrieb, was willst du in der freien Wirtschaft mit dem Dino,
weiß ich nicht. Ne? Ja, Museum ist natürlich auf jeden Fall noch eine...
Ist auch nicht wirklich freie Wirtschaft meistens.
Ist auch nicht wirklich freie Wirtschaft, aber da gibt es natürlich Stellen. Es kommt halt darauf an, Paläontologie ist ja natürlich nicht alles Dinosaurier, also es gibt natürlich auch noch andere Abschnitte in der Paläontologie, wie zum Beispiel halt Mikropaläontologie, die sind sehr wichtig zum Beispiel für die Klimaforschung, aber nicht nur Klimaforschung, also gerade, das hat sich jetzt auch so wieder ein bisschen geändert durch technischen Fortschritt, aber als ich noch studiert habe, waren die sehr gefragt in der Erdölwirtschaft und so, also weil man halt mit Hilfe von solchen Mikrofossilien zum Beispiel Speichergesteine für Erdöl identifizieren kann und so. Also es gibt schon noch ein paar andere Möglichkeiten, aber es ist relativ beschränkt.
Welche Rolle spielen dann im Studium oder haben bei Ihnen auch schon Ausgrabungsarbeiten und Exkursionen gespielt?
Also Exkursionen sind natürlich ganz, ganz wichtig. Also Geologie und auch Paläontologie ist etwas, was man im Prinzip im Gelände lernt. Also ein 2-wöchiger Kurs irgendwo auf Gesteine klopfen, bringt einem mehr als ein Semester Vorlesungen oder sowas so gesehen. Aber Ausgrabungen waren natürlich bei uns nicht so wahnsinnig angeboten, weil einfach halt in Deutschland es natürlich da wenig gibt. Das war dann eine Sache, wo man sich im Prinzip selber ein bisschen drum kümmern müsste.
Mhm. Und na gut, deswegen haben Sie dann Deutschland auch verlassen und sind zur Doktorarbeit dann nach Großbritannien, nach Bristol. Wie sind Sie da hingekommen?
Das war am Ende meiner Diplomzeit, habe ich mir natürlich überlegt, was mache ich jetzt? Ich wollte halt in der Paläontologie bleiben, wollte eine Doktorarbeit machen. Habe dann verschiedene Kollegen in Deutschland mal angeschrieben, also verschiedene Kollegen. Das heißt, das waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 3, die irgendwie was machten, was mit Reptilien zu tun hatte, was ich halt machen wollte. Die hatten alle keine Kapazitäten und dann hat aber einer von denen hatte gemeint, ja, die Universität Bristol, die suchte halt jemanden. Dann habe ich mich bei denen beworben, dann ist es mit der Stelle nichts geworden, aber die haben dann gesagt, ja, ich soll doch einfach mal vorbeikommen und das habe ich dann mit einem Kumpel damals gemacht. Wir sind dann nach Bristol gefahren, haben uns da mit denen unterhalten und dann haben die gesagt, ja gut, wenn also ihr so ein Interesse dran habt, dann beantragen wir mal ein Stipendium und wenn das was wird, dann könnt ihr kommen.
Und
bei mir hat es halt geklappt.
Ja. Ja, worüber geht dann die Doktorarbeit in Paläontologie so?
Ja, das war bei mir auch nicht so ganz geradlinig. Also ich habe eigentlich angefangen mit einer Doktorarbeit über Biomechanik des postkranialen Skeletts von Sauropoden, also dieser Langhalssaurier, das Skelettbiomechanik. Das hat sich dann aber herausgestellt, dass es da zu dem Zeitpunkt gerade 2 andere Leute gab, die ein sehr ähnliches Thema bearbeitet haben, die schon in der Postdoc-Phase waren, also schon weiter fortgeschritten. Und dann habe ich also nach einem Jahr mich nochmal mit meinem Betreuer zusammengesetzt und dann haben wir halt überlegt, ja, es macht jetzt keinen Sinn, da irgendwie nur noch das aufzuwischen, was die liegen lassen. Und dann wurde meine Doktorarbeit eine Arbeit über die Verwandtschaftsverhältnisse der Raubdinosaurier.
Ja.
Ja. Und das war dann, da kommt dann natürlich auch mein Interesse an der Gruppe letztendlich her.
Die Idee, dort zu bleiben, dann vielleicht in Bristol, wenn man sich da schon so schön eingearbeitet hat?
Das ist leider in den akademischen Berufen und gerade auch in der Paläontologie ist das nicht wirklich eine Wahl. Also man muss praktisch dahin gehen, wo man einen Job kriegt.
Das heißt, auch später dann haben Sie 3 Jahre in Argentinien ja auch dann gearbeitet mit Ihrer Frau damaligen, genau, die auch Paläontologin ist. Auch da zu bleiben keine Option?
Das hatten wir uns ursprünglich überlegt. Das war halt von 2000 bis 2003, wo wir da waren. Wir hatten ursprünglich mal überlegt, weil Argentinien hat ein super Wissenschaftssystem. Also das ist, gerade im Vergleich zu den meisten europäischen Ländern, ist das fast paradiesisch für die Wissenschaftler. Die haben also eine sozusagen nationale Wissenschaftsakademie, den CONICET. Und wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt, kann man also die Aufnahme in den CONICET beantragen. Und dann ist es so, dass der CONICET, wenn man aufgenommen wird, zahlt einem das Gehalt. Und man kann sich im Prinzip dann bewerben bei Institutionen und sagen, hier, die zahlen mein Gehalt, gebt mir einen Arbeitsplatz. Ja. Und das ist natürlich toll, weil da hat man dann auch eine Chance, als Familie mal zusammenzubleiben.
Aber? Irgendein Aber muss jetzt ja kommen.
Aber es gab 2 große Einschränkungen. Das eine war, damals war Voraussetzung beim CONICET, dass man argentinischer Staatsbürger sein musste. Mhm. Und es war ja damals noch so, eine doppelte Staatsbürgerschaft war nach deutschem Recht nicht möglich. Das heißt also, ich hätte die deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben müssen. Und die andere Sache, 2001 war die Staatspleite in Argentinien. Da ging also alles völlig den Bach runter. Da hat dann der CONICET auch mal ein halbes Jahr keine Gehälter zahlen können und so. Und dann ging die Kriminalität hoch und sowas. Unsere ältere Tochter war schon geboren und dann haben wir gesagt, ja, das ist vielleicht doch nicht
zweite Wahl, das Beste. Genau. Aber trotzdem ja auch spannend, nicht nur wegen des Systems, sondern offensichtlich auch, also wir haben den Patagotitan ja vorhin schon erwähnt, es gibt auch noch einen Argentinosaurus.
Genau.
Offenbar, ja, warum findet man gerade in Südamerika so viele große Saurier?
Weil sie da gelebt haben.
Ach so, ja gut.
Also das ist die eine Sache. Nein, aber es hat viel auch mit den geologischen Verhältnissen einfach zu tun. Man hat natürlich halt die nötigen Gesteine aus der richtigen Zeit. Und gerade Patagonien ist halt gut dafür, weil Patagonien eine Halbwüste ist. Und in der Halbwüste steht halt nicht so viel Vegetation rum, die einem den Blick auf die Gesteine verwehrt. Es ist sehr dünn besiedelt, also es gibt auch nicht viele Straßengebäude oder sowas, die auf irgendwelchen Sachen stehen. Also man kann einfach mehr finden.
Bayern 2, 1:1 der Talk mit dem Paläontologen Oliver Rauhut, Professor, wie gesagt, Habilitation in Berlin und dann seit 2007 an der Uni in München. Jetzt, wie wir gerade die Arbeitsmarktsituation besprochen haben von Paläontologen, war das offensichtlich dann möglicherweise auch eher so, dass da gerade was frei wurde oder wie kam es?
Das war so. Also ich bin seit 2004 in München, 2004 halt an der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie, dann 2007 halt auch umhabilitiert an die LMU. Ich war dann nach meiner Rückkehr von Argentinien 2003, 2004 wieder in Berlin am Museum für Naturkunde und habe mich in der Zeit dann halt auch wirklich auf alles beworben, was irgendwie an Stellen kam. 2004 hatte ich zuerst noch ein Vorstellungsgespräch in Pittsburgh in den USA und kurz darauf dann in München. Und ich muss zugeben, München hatte ich eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm, weil München damals noch so den Ruf hatte, sehr eigenbezogen zu sein. Also
kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Die meisten Leute, die halt hier an der Staatssammlung gearbeitet haben, hatten auch schon in München studiert und so. Und ich hatte halt mit München vorher eigentlich nie was am Hut und habe mich dann natürlich trotzdem auf die Stelle beworben und habe sie dann also für mich eher überraschend gekriegt.
Und jetzt also Oberkonservator an der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie. Sie verzeihen mir, das klingt so halb sexy. Oder? Also Oberkonservator, weiß nicht, oder schreiben Sie das gerne auf Ihre Website?
Das ist, glaube ich, auch eine sehr bayerische Sache in der Hinsicht. Also gerade dieses mit dem Konservator, wir sind halt doch sehr konservativ in Bayern. In den meisten anderen Bundesländern würde das Kustos heißen. Mhm. Also da wäre ich jetzt wahrscheinlich Oberkustos. Klingt jetzt auch nicht unbedingt
ja, so doch, sehr besser. Viel sexier, also besser als Oberkonservator.
Ja.
Also wie sieht denn der typische Arbeitstag eines Oberkonservators aus?
So wie eigentlich, glaube ich, die meisten Arbeitstage. Also das ist halt, ich mache morgens den Rechner an, gucke mir erstmal meine E-Mails an und sitze dann halt auch die meiste Zeit des Tages eigentlich vorm Computer. Also neben der Forschungsarbeit, die natürlich das ist, was man eigentlich am liebsten macht, bin ich halt für einen Teil der Sammlung zuständig. Also ich muss mich um Gäste kümmern, die ankommen, um sich Sachen anzugucken. Wir müssen neue Fossilien einsortieren. Wir müssen gucken, dass die Sammlung in Ordnung bleibt und so weiter.
Neue Fossilien einsortieren,
das ist auch toll. Boah, ja, das ist Teil der Aufgabe.
Kommt ein Krokodil, mein Gott, stell mal halt rein. Diese Staatssammlung ist natürlich peinlich, wenn ich sagen muss, ich war noch nie da. Wie groß ist die oder wie bedeutend ist die Bayerische Staatssammlung?
Also die Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie ist ein Teil der staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns. Noch so ein Wortungetüm. Hm. Aber die staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns sind eigentlich eine der größten naturwissenschaftlichen Institutionen in Europa.
Ah ja.
Das kriegt nur keiner so richtig mit, weil wir halt sehr verteilt sind. Also zu den staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen gehört neben der BSPG, wo ich bin, gehört die Zoologische Staatssammlung, der Botanische Garten in München, die Botanische Staatssammlung, das Museum Mensch und Natur, die Museen in Eichstätt, Bamberg, Bayreuth, ein Museum in Nürnberg. Also wir sind eigentlich ein ziemlich großer Verein.
Aber es gibt auch mehrere Oberkonservatoren.
Es gibt mehrere Oberkonservatoren, gelernt, ja. Nicht nur bei uns in der Paläontologie, sondern halt natürlich in den anderen Sammlungen genauso. In der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie sind wir sogar mit 7 festangestellten Wissenschaftlern wirklich eine der ganz großen Institutionen in Deutschland.
Und wie vielen Dinosauriern?
Da haben wir nicht so viele, weil einfach halt in Deutschland nicht so viele Dinosaurier gefunden werden. Wir haben ein paar, auch durchaus aus Bayern. Aber der Schwerpunkt liegt halt in der Sammlung dann doch eher auf anderen Sachen. Also wir haben ja gerade hier im Jura in Bayern eine wirklich weltbedeutende Fundstelle im Altmühltal, die Solnhofener Plattenkalke.
Da sprechen wir nachher vielleicht noch drüber, ja?
Ja, und natürlich hier Molassebecken, wo München selber auch liegt. Mhm. Da sind natürlich ganz tolle Funde und so. Also
das heißt, im Alltag viel Büroarbeit, viel Computerarbeit als Oberkonservator. Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag bei Ausgrabungen aus, bei Exkursionen? Nehmen wir doch mal den Tag vor 25 Jahren, als Sie diese neue Saurierart in Südamerika entdeckt haben. Wie geht das?
Ja, da ist man natürlich dann halt draußen im Gelände. Das heißt, also gerade in Patagonien ist es so, dass wir halt wirklich sehr weit ab vom Schuss sind. Meistens campen, also in Zelten schlafen und so auch. Dann, ja, üblicherweise 8 Uhr Frühstück oder so und dann geht's halt los. Das kommt halt auch immer drauf an, was man halt gerade macht. Wenn man schon irgendwie was natürlich gefunden hat und es geht um die Ausgrabung, dann geht's natürlich direkt zur Grabungsstelle. Ansonsten geht's halt auf die Suche nach neuen Fossilien. Da ist dann natürlich, dass man sich halt schon vorher irgendwo ein Gebiet ausgeguckt hat, was man untersuchen möchte. Man fährt dahin, man fährt meistens natürlich erstmal zu den Landbesitzern, weil erstens wollen die natürlich gerne wissen, wer da rumläuft und was wir da machen. Mhm. Unterhält sich dann mit denen und fragt die natürlich dann auch, ob die schon mal irgendwie was gesehen haben, sowas in dem Fall. Und da hat dann halt der dortige Farmer, der hat uns halt dann da zu dieser Fundstelle geführt.
Das heißt, der wusste, dass da alte Knochen liegen?
Aber der wusste, dass da alte Knochen liegen, das hat ihn nicht weiter so weit interessiert. Wobei man sich das auch, das darf man sich halt nicht wie bei uns vorstellen, irgendwie so ein Bauernhof oder so, sondern das ist halt ein Mensch, der mitten im Nirgendwo in einem Haus lebt, was wahrscheinlich kleiner ist als hier das Studio, völlig alleine. Der nächste Ort ist 40 Kilometer entfernt und praktisch nur per Pferd zu erreichen. Also das ist jetzt auch nicht so, dass der halt so viel soziale Kontakte hat, dass er da groß mit Leuten drüber sprechen würde.
So, da also war es vor 25 Jahren, dass Sie hingegangen sind, mit dem Bauern gesprochen, da hat er ihnen gesagt, ah ja, da liegt was rum. Und dann hat es jetzt ein Vierteljahrhundert gedauert, weil Sie haben ja gerade dieses Frühjahr erst Schlagzeilen gemacht damit, dass es eben hieß, da, neue Saurierart entdeckt. Was ist denn jetzt das letzte Vierteljahrhundert über passiert, wenn Sie das damals schon gefunden haben?
Das ist halt auch häufig nicht so geradlinig. Also bei uns ist es ja so, also muss man immer dazu sagen, Paläontologie wird ja gerne mit Archäologie verwechselt. Die Archäologie ist eine Kulturwissenschaft, die sich halt um Reste, die vom Menschen hinterlassen worden sind, kümmert. Die Grabungstechniken haben Überschneidungen sind aber doch anders, weil da ist natürlich, dass die Funde in der Erde liegen. Bei uns ist es so, wir arbeiten mit Fossilien. Fossilien sind Teil des harten Gesteins. Das heißt, die muss man also aus dem Gestein entfernen. Das heißt also bei uns die Grabungen, das geht dann auch mit dem Presslufthammer und Gesteinssäge und sowas. Das ist also in der Hinsicht häufig ein bisschen aufwendiger. Und gerade wenn es natürlich ein großer Dinosaurier ist, auch langwieriger.
Also das ein Vierteljahrhundert vergeht zwischen dem Fund und der Dokumentation ist nicht ungewöhnlich?
Nicht unbedingt ungewöhnlich. In dem Fall kamen verschiedene andere Sachen dazu. Also man gräbt natürlich auch nicht beständig aus, sondern meistens sind es dann irgendwie 2-3 Wochen Kampagnen, die man macht. Wir haben damals die ersten Kampagnen gemacht, 2002. dann ging halt mein Stipendium zu Ende in Argentinien. Dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland. Dann war erstmal ein paar Jahre lang kein Dinosaurier-Spezialist an dem Museum in Trelew, mit dem ich da zusammengearbeitet habe. Nachdem dann wieder ein argentinischer Kollege dort vor Ort war, haben wir Gelder beantragt für neue Grabungen. Das war dann 2009. Dann ging es also 2011 mit der Grabung weiter. Dann hatten wir wieder ein paar Jahre, wo keine Gelder bewilligt wurden. Dann ging es 2018 weiter.
Haben Sie das die ganze Zeit über dann schon gespürt? Aber das ist ein großes Ding, was ich hier habe.
Also am Anfang haben wir sogar noch gedacht, es wäre schon eine bekannte Art, die wir gefunden haben. Aber wir wussten, es ist ein guter Fund und wollten es halt natürlich auf jeden Fall auch ausgraben.
So, jetzt kommt der Augenblick in der Sendung, vor dem ich am meisten Angst hatte. Bicharachosaurus Dionidei, richtig?
Bicharachosaurus.
Spanisch. Bicharachosaurus Dionidei heißt dann diese neue Art.
Genau.
Dionidei, das war der Bauer.
Das ist der Bauer, Dionidei Mesa.
Der genau. Ihnen den Weg gewiesen hat. Und die Schlagzeile damals war in diesem Frühjahr, dieser Dionidei, den Rest schenke ich mir, soll jetzt eine Lücke in der Geschichte der Evolution der Dinosaurier schließen. Welche Lücke haben Sie geschlossen?
Eieiei. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Sache, die auch immer so ein bisschen den Medien geschuldet ist, weil also die Medien wollen natürlich immer, dass da also die gesamte Geschichte der Paläontologie umgeschrieben wird oder so. Ganz so ist es natürlich in der Wissenschaft nicht. Also es ist natürlich eigentlich so, dass wir halt alle irgendwie unsere Puzzlesteine zu beitragen, um nachher halt das Gesamtbild der Evolution zusammenzusetzen. In dem Fall ist es so allerdings, dass wir halt gerade bei dieser Evolution der Langhalssaurier bisher die allermeisten Daten gerade im Jura aus der nördlichen Halbkugel haben. Da gibt es die berühmte Morrison-Formation in Nordamerika, wo so Sachen wie Diplodocus herkommen, Brontosaurus und so weiter, also diese ganz bekannten Tiere. Und das hat eigentlich das dominiert, was wir bisher dachten über die Evolution dieser Tiere. Und von daher ist halt ein Fund aus der Südhalbkugel, das waren ja damals getrennte Superkontinente, Gondwana und Laurasien, ist so ein Fund aus der Südhalbkugel halt schon was Neues und was Besonderes. Und es hat uns so ein bisschen gezeigt, dass eventuell die Schubladen, die wir so von der Nordhalbkugel kennen, wo wir die ganzen Tiere immer einsortiert haben, für die Südhalbkugel vielleicht nicht ganz so stimmen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Oliver Rauhut, Wissenschaftler mit Presslufthammer.
Und zwar ganz wörtlich, wie wir gerade schon gehört haben. Also Sie...
Ja, durchaus.
Puh. Aber da macht man doch wahnsinnig viel kaputt, oder?
Naja, wie gesagt, unsere Sachen sind natürlich Teil des harten Gesteins. Das heißt, die sind da auch relativ gut geschützt. Natürlich schlägt man jetzt mit dem Hammer nicht direkt bis auf die Knochen, sondern halt man entfernt das Gestein drumherum. Man guckt also normalerweise einigermaßen vorsichtig erstmal nach, wo die Knochen im Gestein liegen. Und dann wird halt praktisch der Knochen auf so einem Sockel gelassen. Wird dann eingegipst und dann halt ins Labor gebracht, wo es dann...
Eingegipst?
Ja, also man lässt den Knochen praktisch auf einem Podest liegen erstmal. Er wird dann dort mit Gipsbinden umhüllt, also halt praktisch wie ein gebrochener Arm oder sowas, um das halt zu schützen. Dann wird dieser Sockel weggehauen halt auch. Das kann man dann auch wieder mit dem Presslufthammer machen. Und dann kommt halt dieser Gesteinsblock, dieser eingegipste Gesteinsblock mit dem Knochen drin, kommt halt ins Labor und wird dort dann aufgemacht, das Gestein wird entfernt und der Knochen rausgeholt.
Und die sind dann schon mal größer, diese Blocks, die da dann kommen?
Die sind dann schon mal größer, diese Blocks. Also das Größte, was wir bisher so rausgehoben haben, wo glaube ich so um die 5 Tonnen. Man versucht es natürlich so klein wie möglich zu lassen, einfach damit es transportierbar praktisch ist. Aber manchmal ist es halt nicht möglich.
Wie lange dauern solche Ausgrabungsforschungsexkursionen?
Also eine einzelne Expedition, wenn wir jetzt natürlich irgendwie nach Patagonien gehen oder sowas, sind dann meistens 2 bis 4 Wochen sowas im Gelände. Das wird dann halt natürlich so lange praktisch wiederholt, bis man halt alles raus hat.
Ja, aber also, Sie können, ja, eben, also ich meine, das zieht sich ja auch, das haben wir ja gerade vorhin auch gehört bei dem anderen Beispiel, aber wenn Sie jemanden finden wie diesen Bauer, der Ihnen sagt, bei mir um die Ecke liegt was, schön. Aber ansonsten, Sie können nicht einfach drauf losgraben. Also gibt's da, kann man da Bodenradar machen oder irgendwie sagen, hier könnte es sein oder?
Das gibt es leider nicht. Also wir haben keine technischen Hilfsmittel im Prinzip. Im Prinzip ist es halt, wir haben natürlich geologische Karten, die uns zeigen, wo also die richtigen Gesteine an der Oberfläche vorkommen. Das müssen die richtigen Gesteine sein vom Alter her und natürlich auch von der Art des Gesteins. Und dann ist es halt im Prinzip sehr viel Wandern, in der Gegend rumlaufen und nach Fossilien gucken. Wir können immer nur das finden, wo schon irgendwo was rausguckt. Was halt irgendwo im Boden liegt, finden wir jetzt erstmal nicht. Und dann, wenn wir halt irgendwo ein Stück Knochen oder so gefunden haben, dann muss man halt gucken, wo kommt's her, liegt da noch mehr, lohnt sich das auszugraben.
Wie oft machen Sie solche Expeditionen?
Also in den letzten Jahren wieder jetzt relativ häufig. Also in den letzten Jahren war ich so ja 3 bis 4 Mal im Jahr im Gelände.
Mhm. Und nächster Mai in Kirgisien. Kirgistan heißt es, glaube ich.
Ist richtig. Kirgisistan, glaube ich, ist Kirgisistan, sogar der offizielle deutsche Name. Ja, nächsten Mai sind wir wieder in Kirgisistan. Da waren wir jetzt auch schon 2 Mal. Da haben wir vor 2 Jahren auch einen neuen Raubdinosaurier beschrieben aus den Sachen. Also ja, wir suchen halt natürlich Gegenden, wo es häufig ist und vor allen Dingen natürlich halt auch, wo sich wirklich halt noch interessante Fragen ergeben. Und gerade Kirgisistan ist halt wieder so eine Gegend. Zentralasien, also aus Ostasien, China, Mongolei kennen wir eine ganze Menge. Aus Europa kennen wir eine ganze Menge, aber Zentralasien ist immer noch so ein bisschen ein blinder Fleck
dazwischen. Sie haben ja gerade über Nord- und Südhalbkugel schon gesprochen. Also die Erkenntnis, dass die offensichtlich überall waren, auch wenn diese Landmassen ja gar nicht miteinander verbunden waren. Okay, Fische sind ja auch teilweise da schon unterwegs gewesen, dass die sich so verbreitet haben. Was sagt uns das?
Also natürlich gab es die Dinosaurier schon zu der Zeit, als es noch Pangea gab, also den Superkontinent, wo alle Kontinente zusammenhingen. Da haben sie sich wahrscheinlich halt über die gesamte Landmasse schon verbreiten können. Aber später gab es dann offenbar auch immer wieder Möglichkeiten, halt sich über Kontinentgrenzen hinweg auszubreiten. Das sind so Sachen, die sind natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich, sagen wir mal, dass halt zum Beispiel, was weiß ich, irgendein Tier auf einem Baumstamm schwimmend irgendwie über einen Kontinent kommt. Hm. Aber wie ein Kollege von mir das mal gesagt hat, wenn man 1 Million Jahre hat, ist eine One-to-Million-Chance gar nicht so unwahrscheinlich.
Sind die dann auch überall gleichzeitig ausgestorben? Weil auch diese Klimaveränderungen, an denen das ja vermutlich gelegen hat, dass sie ausgestorben sind, sind ja dann auch regional unterschiedlich.
Nein, also das große Aussterben vor 66 Millionen Jahren war wohl global. Hm. Das war halt vermutlich ein Meteoriteneinschlag, der also zu katastrophalen Veränderungen global geführt hat, und das war dann vermutlich auch wirklich weltweit das Aussterben halt der Dinosaurier.
Und wir in Bayern, wir müssen ja auch nicht immer nach Kirgisistan schauen oder nach Patagonien, wir sind ja wirklich schon auch sehr gesegnet, oder? Mit Archäopteryx, das ist ja alles im Altmühltal, in der Fränkischen Alb.
Ja, also in Bayern, wir haben sehr, sehr gute Fossilfundstellen hier. Also mit dem Altmühltal, die Solnhofener Plattenkalke sind wirklich weltbedeutend in der Hinsicht. Wie gesagt, wir haben natürlich aus jüngerer Zeit, also Miozän vor so 15 Millionen Jahren oder sowas hier auf der Schotterebene in München und so, beziehungsweise im Molassebecken, haben wir auch tolle Funde. Der ganze Norden Bayern ist Trias, was eigentlich auch Dinosaurierzeit ist. Da haben halt wieder das Problem, dass natürlich Bayern sehr stark bewaldet ist und besiedelt ist. Ja. Und man findet halt nur hin und wieder mal was, wenn irgendwie bei einem Straßenbau oder einem Hausbau irgendwie was gefunden wird.
Wir sagen aber jetzt nicht, sollten bei Ihnen im Schrebergarten Knochen auftauchen. Nein, soll man nicht sich an Sie wenden oder so weiter.
Doch, wenn man was findet, gerne an uns wenden. Es ist natürlich sehr häufig so, dass es nicht unbedingt was ist, weil es ist natürlich häufig für einen Laien schwer zu erkennen. Aber wir sind natürlich dankbar, wenn solche Sachen dann gemeldet werden, weil hin und wieder ist dann doch wirklich was Tolles dabei.
Also wenn Sie sich nicht erinnern, dass das möglicherweise Ihr eigenes Meerschweinchen war, das Sie selbst irgendwann mal als Kind begraben haben, dann bitteschön an die Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und im Zweifel direkt an Sie, den Oberkonservator, den diesbezüglichen. Ganz herzlichen Dank für den Besuch und toi 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 für Kirgisistan. Dankeschön, dass Sie bei uns waren.
Ja, ich danke für das Gespräch.